Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Das Wort Brain Drain beschreibt im übertragenen Sinn den Abfluss von Intelligenz und Verstand, also die Abwanderung wichtiger, guter Leute, weil es für sie keine Perspektive mehr im eigenen Land gibt. Max Scheer ist einer dieser Leute. Der Fotograf ist bereits im vergangenen September aus Russland nach Deutschland gekommen, und zwar im Rahmen eines Programms für jüdische Zuwanderer. Max Scheer ist ausgesprochen breit aufgestellt als Fotograf. Er arbeitet sowohl künstlerisch als auch journalistisch, hat unterschiedlichste Auftraggeber aus dem In- und Ausland gehabt. Wir haben hier im Kompressor vor der Sendung miteinander gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, was ihn bereits im vergangenen Herbst dazu bewogen hat, Russland zu verlassen.
Well, we have been thinking about leaving for quite some time actually. We applied for this German program like 7 years back, I guess, or even earlier. And we received the approval in 2016.
Also meine Familie und ich, wir haben da wirklich schon länger drüber nachgedacht. Und wir haben dann dieses Programm, was es aus Deutschland gibt, dass jüdische Aussiedler nach Deutschland einwandern dürfen. Wir haben uns da angemeldet und vor 7 Jahren haben wir das schon gemacht. Und 2016 sind wir dann angenommen worden. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass sich die politische Situation rapide verschlechterte und auch immer schneller. Es gab immer weniger Meinungsfreiheit. Man konnte einfach nicht mehr auf die Straße gehen und protestieren. Vor allen Dingen die Propaganda in der Schule wurde immer schlimmer, abgesehen von der Propaganda, die sowieso in den Medien stattfindet. Und meine 22 Jahre alte Tochter, die hatte noch Glück gehabt. Sie hat noch rechtzeitig Abitur gemacht, als diese Flut von Propaganda noch nicht ganz so schlimm war. Aber seitdem ist wirklich, ich würde sagen, eine Flut von Faschismus und chauvinistischer Propaganda ins Bildungssystem mit eingeflossen. Und mein 6-jähriger Sohn hatte gerade den Kindergarten beendet und wir wollten auf keinen Fall ihn dieser Propaganda aussetzen. Und Freunde sagen mir auch jetzt, natürlich ist es gut, dass du rausgewandert bist, 6 Monate auch bevor dieser Krieg ausgebrochen ist.
My friends are telling me that it's good that you have left, I mean half a year before the war started.
Max Scheer, wie hat sich die Lage für Künstler wie Sie seit dem Krieg verschärft?
Well, it's a nightmare. I mean, the art world is feeling that suddenly everything was completely destroyed.
Nun, es ist ein Albtraum für die Kunstwelt. Alles ist zerstört. Sehr viele Menschen sind geflohen, haben die letzten Flüge, die letzten Züge genommen, sind wirklich buchstäblich in letzter Sekunde geflohen. Und ich habe gehört, dass etwa 200.000 bis 300.000 Russen das Land verlassen haben, allein im letzten Monat. Und sie sind wirklich überall hin geflohen, nicht nur in die klassischen Länder. Zum Beispiel sind sie auch nach Usbekistan, nach Kasachstan, nach Kirgisistan geflohen. Also Länder, die man vor kurzem noch niemals auf dem Schirm gehabt hätte, wo man gedacht hätte, dort ist es schlimmer als in Russland. Aber mittlerweile ist es dort sicherer. Und ich rede jetzt nicht über russische Künstler, sondern auch für IT-Leute, für Designer, sogar Leute, Business-Leute, die sich einfach wohler fühlen, wenn sie nicht mehr aus Russland heraus arbeiten. Das sind meistens keine jungen Leute, das sind meistens eher Leute meiner Generation. Oder aber man geht in wirklich Länder, die noch sehr viel freier sind, beispielsweise Armenien, asiatische Länder wie Thailand. Aber es wird halt immer schwieriger, weil es gibt ja keine Flüge mehr, beispielsweise zwischen Russland und Europa. Und die allerletzte Zugstrecke, die es noch gab zwischen Finnland und Russland, die gibt es seit vorgestern nun auch nicht mehr. Jetzt gibt es eigentlich nur noch Busse. Und es ist wirklich sehr schwierig, das Land überhaupt zu verlassen. Und all meine Freunde, fast alle meine Freunde, mit denen ich seit einem Monat noch Kontakt habe, denken darüber nach, das Land zu verlassen. Die Frage ist nur, wie. Und das geht ja auch nicht unbedingt von heute auf morgen. Man hat ja Familie, man hat auch noch Jobs. Es gilt auch noch Hypotheken beispielsweise abzubezahlen. Also das ist alles nicht so einfach. Aber man sieht einfach keine Zukunft mehr. Und wer kann, versucht, das Land zu verlassen, weil sich alle Hoffnungen zerschlagen haben. Wir haben lange geglaubt, Putin würde innerhalb gewisser Grenzen bleiben. Das hat sich leider lächerlicherweise und auch tragischerweise als absurd erwiesen.
Hopes that Putin would stay within some kind of limits, but now it's ridiculously and tragically over.
Wir sind ja dieser Tage etwas fassungslos, wie gut russische Staatspropaganda zu funktionieren scheint. Hier war zu lesen, dass ungefähr 70% der russischen Bevölkerung glauben, was die russischen Medien verbreiten, inklusive der Nachrichten über die sogenannte militärische Operation. Entspricht das Ihrem Eindruck? Also wie kann das sein?
Well, that's a very huge issue right now, actually, and a huge point in debates between, among sociologists and anthropologists in Russia and beyond. Because how could you believe?
Also das ist zurzeit wirklich auch das Thema großer Debatten zwischen Anthropologen und auch Soziologen, aber die Leute haben einfach Angst, eine andere Meinung zu äußern als die, die vom Staatsfernsehen propagiert wird. Und ich würde eher sagen, dass sich die Leute da defensiv verhalten, weil sie Angst haben und weil sie ja auch nicht einmal das Wort Krieg erwähnen dürfen. Krieg ist es ja sofort kriminalisiert worden, unter Strafe gestellt worden, auch nur das Wort Krieg zu benutzen oder diesen Krieg zu kritisieren. Und die Mehrheit, denke ich, ist einfach zu ängstlich, sich dagegen zu stellen, weil so richtige, harte Putin-Anhänger gibt es meines Wissens und meiner Beobachtung nach ja gar nicht mal so viele. Die große Mehrheit hat einfach Angst. Und Angst ist auch das einzige Mittel, auf das sich der Staat wirklich noch verlassen kann heutzutage. Das einzige Werkzeug, was noch funktioniert. Und selbst wenn es ein paar Medien gibt, die so halblegal noch arbeiten heutzutage in Russland und Umfragen auf der Straße durchführen, da gibt es schon ein paar Leute, die sich auch dagegen äußern. Und ich würde auch sagen, die Russen wissen Bescheid. Die wissen, was los ist. Sie sind auch informiert. Bloß sie sind einfach zu ängstlich, diese Ablehnung, die sie vielleicht empfinden, zu artikulieren, dafür auf die Straße zu gehen und eine Verantwortung zu übernehmen.
I would say people understand everything. The only thing is that they are too scared to say something against. Because if you are against, then you are supposed to do something. And they are too scared to do something. We are too scared to take responsibility.
Herr Scheer, wie findet die derzeitige Situation eigentlich Niederschlag in Ihrer Kunst?
Well, for now, I'm in a sort of limbo, in a way, like in a intermediate situation, so I don't do any art right now. But I'm thinking about how it would influence it in future.
Also zurzeit würde ich sagen, befinde ich mich in so einem Zwischenstadium. Ich mache zurzeit keine Kunst. Natürlich stelle ich mir die Frage, was ich in Zukunft machen werde. Aber es ist so, dass wir darüber auch in Facebook diskutiert haben, Künstler der bisher sogenannten post-sowjetischen Länder. Aber wir haben plötzlich ein Problem mit diesem Begriff post-sowjetischer Künstler. Was bedeutet das heutzutage? Dieses Wort ist eigentlich innerhalb eines Tages obsolet geworden. Wir haben schon seit etwa eineinhalb Jahren, zwei Jahren darüber diskutiert, ob man dieses Wort post-sowjetisch überhaupt noch benutzen kann, wenn man sich als Künstler definiert. Aber nun plötzlich hat sich die Diskussion erübrigt. Wir haben uns natürlich hinter diesem Terminus, hinter diesem Adjektiv so ein bisschen versteckt. Wir haben post-sowjetisch gesagt, um nicht russisch sagen zu müssen. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass post-sowjetisch eben dieses riesige Territorium abgebildet hat, was die einzige Sowjetunion war. Und heutzutage muss man jetzt wirklich sagen, Ukraine, Russland oder Kasachstan, wenn es um die Herkunft geht. Und alles andere ist diskreditiert. Und ich glaube, wir werden jahrzehntelang noch einen Preis zu zahlen haben, all diejenigen, die sich mit russischer Kultur auseinandersetzen. Beispielsweise, wenn wir über Dostojewski diskutieren, dann konnten wir das bisher durchaus auch abstrakt machen. Wenn wir heutzutage über Dostojewski diskutieren, können wir es nicht mehr tun, ohne auch seinen Antisemitismus anzusprechen oder seinen Imperialismus anzusprechen. Und das betrifft viele russische Künstler, die in gewisser Weise imperialistische Gedanken hatten. Und Künstler wie ich und andere, wir haben uns durchaus mit dem Imperialismus Russlands auseinandergesetzt in unserer Kunst. Es war aber nicht unser zentrales Thema. Wir hatten auch andere Themen, wie beispielsweise Dissidentenkunst, die nichts unbedingt mit dem Imperialismus Russlands zu tun hat. Aber was vielleicht wichtig ist, ist zu sagen, es gibt ein kolonialistisches und auch imperialistisches Erbe Russlands, das in gewisser Weise auch dem des Westens ähnelt, dann aber auch wieder ganz anders ist. Weil Russland einfach ein Land ist, was diese enorme Landmasse aufweist. Also Russland hatte keine Kolonien in Übersee sozusagen, sondern in gewisser Weise war das ganze Land eine Kolonie von der herrschenden Klasse in Moskau. Und ich weiß es selber, ich habe 12 Jahre in Sibirien gelebt und wenn man nicht in Moskau ist, wird Moskau dort so gehasst, wie vielleicht man in Afrika die Briten oder die Deutschen hasst.
But on the other hand, the whole country is a colony of the ruling class. That's why people living all over the country, like myself, I have lived in Siberia for 12 years, and so I know what the thinking is over there. People hate Moscow like the colonized in Africa hated the British, for example, or the Germans, if I may say so.
Wir haben hier am Dienstag im Kompressor mit einer Ukrainerin gesprochen, die im berühmten Club K41 arbeitet. Das ist sowas wie ja das Berghain von Kiew. Und die hat dafür plädiert, überhaupt nicht mehr mit russischen Künstlern zusammenzuarbeiten. Ihre Argumentation, viele russische Kulturschaffende würden viel zu viele Kompromisse eingehen. Sie würden sich viel zu gut mit der Politik arrangieren. Haben Sie Verständnis für diese Haltung?
Of course, yeah. And all our problems as Russian artists have nothing in comparison with what Ukrainians are now suffering from. And it's not even a problem, so to say, compared to what Ukrainians have to endure right now. But yes, she has every right to say that.
Also natürlich kann ich diese Haltung völlig verstehen. Und was sind schon unsere Probleme jetzt als russische Künstler verglichen mit dem, was die Leute in der Ukraine durchleiden? Dann kann man in unserem Fall schon gar nicht mehr von Problemen reden, wenn man das mit diesem Leiden in irgendeiner Weise in Bezug setzen möchte. Und sie hat jedes Recht dazu, das zu sagen. Ich würde sagen, dass das ganze Problem der russischen Kunst natürlich ist, dass es vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt ganz massiv vom Staat unterstützt worden ist oder von staatsnahen Oligarchen. Aber natürlich ist das in der Kunstwelt international auch so, dass in jedem Land mit Kapital natürlich auch immer wieder Mäzene auftauchen, wo es zu Recht auch eine Diskussion gibt, wie dubios das letztendlich auch ist, wo dieses Geld herkommt. Im Westen gibt es diese Diskussion seit den 70er Jahren. In Russland fing diese Diskussion vielleicht erst gerade an, hat sich aber nun mittlerweile komplett erübrigt durch die neue Situation. Beispielsweise Roman Abramowitsch hatte ein Museum, Garage. Und in diesem Museum ist durchaus auch sehr kritische Kunst ausgestellt worden. Natürlich wusste jeder, woher Abramowitsch kommt und wie dubios vielleicht auch dieses Geld ist. Trotzdem fand da kritische Kunst statt. Und mit den ersten Kriegstagen ist dieses Museum sofort geschlossen worden. Es gibt einen weiteren Oligarchen, der mal der reichste Mann Russlands war, auch mit Öl reich geworden ist, Leonid Michelson. Der hat auch ein Museum eröffnet im vorigen Jahr. Das ist ein Museum, was ein ehemaliges Warenhaus war, was Salz und Wein verkauft hat, befindet sich genau gegenüber vom Kreml. Und Putin sollte das eröffnen, aber ihm gefiel die Ausstellung nicht. Und dann wurde erst einmal der Direktor dieses Museums gefeuert. Und man weiß überhaupt nicht mehr, was aus diesem Ort, was aus diesem Museum wird. Und ja, um auf Ihre Einstiegsfrage zurückzukommen, ja, ich kann verstehen, dass es diese Kritik an der russischen Kunst gibt.
I mean, it's so crazy and he spent like billions. And now it's all like in limbo. No one knows what's going to happen with all those investments.
Max Scheer, was passiert jetzt eigentlich mit den Künstlerinnen und Künstlern, die sich entscheiden, in Russland zu bleiben?
To fly under the radar, I would say. For some of them, go back to their home cities where nothing happens, basically, and go underground. So we have a long tradition of underground art and maybe in bigger cities where it's easier to hide.
Nun, ich denke, die Leute, die Künstler, die bleiben, werden versuchen, unterm Radar zu fliegen, wie man so schön sagt. Es wird Künstler geben, die aus Kleinstädten kommen, die vielleicht wieder zurück in ihre kleinen Heimatstädte gehen, wo man nicht so sehr auf sie achtet. Die in den Großstädten bleiben wollen, werden vielleicht wieder Ausstellungen in Privatwohnungen machen, was man auf Russisch Quartirniki nennt, was auch schon wieder ein bisschen angefangen hatte, dass das sozusagen sich auf das Private verlegt. Es gibt natürlich auch eine große Tradition in Russland, in den Untergrund zu gehen, mit seiner Kunst, Untergrundkunst zu machen, weil jeder aktive Widerstand ist wirklich gefährlich. Man kann wirklich sofort im Gefängnis landen, beziehungsweise muss sehr, sehr hohe Strafen befürchten. Und deswegen, denke ich, sind die Aussichten zurzeit sehr, sehr düster. Andererseits, man weiß wirklich nicht, was passiert von heute auf morgen, weil das Schicksal eines ganzen Landes eigentlich nur von einem Mann abhängt. Und es ist sogar vorstellbar, dass dieser Krieg von heute auf morgen auch wieder endet, wenn beispielsweise Russland gar nicht mehr die Möglichkeiten hat, diesen Krieg fortzuführen. Fakt ist einfach nur, zurzeit ist dieses System und dieses Regime so rigide und auch so brutal geworden, dass man täglich wieder neu überrascht wird, was sie sich wieder Neues ausgedacht haben. Und so weiß man überhaupt nicht zurzeit, wie es weitergeht und lernt jeden Tag wieder neu hinzu.
Keep track of the news and everything changes literally every day. So you wake up and check what happened now. I mean, what else would they invent now? I mean, yeah.
Max Scheer ist gebürtiger Sankt Petersburger und seit Herbst Wahl-Berliner. Wir haben hier im Kompressor über die Schwierigkeiten gesprochen, dieser Tage in Russland Kunst zu machen. Max Scheer, thank you so much for joining us. Thank you so much for your insights and we wish you, your family and your art all the best.
Thank you very much for having me.